Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Lesung steht in Hiob 38. Hiob 38, 1 bis 35. Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Die Schöpfung bezeugt Gottes Macht und die Ohnmacht des Menschen. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt, weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat, wie aus dem Mutterschoß, als ich es in Wolken kleidete und Wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach: Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen. Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und dem Morgenrot seinen Platz angewiesen, dass es die Enden der Erde erfasse, damit die Frevler von ihr verscheucht werden? Sie verwandelt sich wie Siegelton, und alles steht da wie ein Gewand. Den Gottlosen wird ihr Licht entzogen und der erhobene Arm wird zerbrochen. Bist du auch bis zu den Quellen des Meeres gekommen oder hast du den Urgrund der Meerestiefe durchwandelt? Sind dir die Tore des Todes geöffnet worden oder hast du die Pforten des Todesschattens gesehen? Hast du die Breiten der Erde überschaut? Weißt du das alles, so sage es mir. Welches ist denn der Weg zu den Wohnungen des Lichts, und wo hat denn die Finsternis ihren Ort, dass du sie bis zu ihrer Grenze bringen und die Pfade zu ihrem Haus kennen könntest? Du weißt es ja, denn zu der Zeit warst du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen und hast du Speicher des Hagels gesehen, die ich aufbehalten habe für die Zeit der Drangsal, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? Auf welchem Weg verteilt sich denn das Licht und wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde? Wer hat der Regenflut ein Bett gewiesen und dem Donnerstrahl einen Weg, damit es regne auf ein menschenleeres Land, auf die Wüste, wo kein Mensch ist, um die Einöde und Wildnis zu sättigen, um das junge Grün hervorsprießen zu lassen? Hat der Regen einen Vater oder wer hat die Tropfen des Taus erzeugt? Aus wessen Schoß ist das Eis hervorgegangen und wer hat den Reif des Himmels geboren? Wie zu Stein erstarrt das Wasser und die Oberfläche der Fluten schließt sich fest zusammen. Knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises herausführen zu ihrer Zeit und leitest du den großen Bären samt seinen Jungen? Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass dich Regengüsse bedecken? Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren und zu dir sagen: Siehe, hier sind wir? Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, im Namen unseres Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir und sagen dir Dank für deine wunderbaren Gedanken, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe und für die Pläne, die du mit der Gemeinde hast, für die Pläne, die du mit uns allen hast. Danke, dass wir jetzt dein Wort hören dürfen. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Augen und segne die Gemeinschaft. Amen.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Und es ist mir eine große Freude, auch wieder hier in Riedlingen unter euch sein zu dürfen. Ja, ich danke auch schon für die einleitenden Worte und auch für die herrlichen Lieder, die wir gesungen haben. Ich fand, ja, es ist sehr, sehr passend auch zu diesem Thema. Und ich habe das Thema ja überschrieben mit der Klimawandel. Und wir hatten in der Einleitung eben aus dem Buch Hiob ja so einige Verse gelesen und daraus etwas von dieser ungeheuren Macht Gottes und der Ohnmacht des Menschen erfahren. Und nachdem Gott dem Hiob im Gewittersturm eben seine Größe, seine Allmacht und seine Schöpfungskraft offenbarte, da antwortete Hiob, und das will ich uns lesen, in Kapitel 40, Hiob Kapitel 40, in den Versen 4 und 5, siehe, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nichts antworten, und noch ein zweites Mal, und ich will es nicht mehr tun. Und ehrlich gesagt würde ich mir wünschen, wenn sich die Menschen daran ein Beispiel nehmen würden. Einfach mal zu schweigen, innezuhalten, einfach nur noch zu staunen über unseren allmächtigen Schöpfer, so wie es ja auch in diesem Lied eben auch zum Ausdruck kam, auch ganz nach Psalm 135, das will ich uns lesen, Psalm 135, die Verse 5 bis 7, Psalm 135, die Verse 5 bis 7, denn ich weiß, dass der Herr groß ist. Ja, unser Herr ist größer als alle Götter. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Er lässt Dünste aufsteigen vom Ende der Erde her. Er macht Blitze beim Regen und holt den Wind aus seinen Speichern hervor. Ja, und dieser Herr, der größer ist als alle Götter, der hat nicht nur Himmel und Erde geschaffen, sondern er wird diese auch für seine Zwecke aufbewahren, bis er mit seinem Heils- und Erlösungsplan zum Ziel kommt. Denn nicht der Weltklimarat und schon gar nicht die Grünen halten die Fäden der Weltgeschichte in ihren Händen, sondern Gott. Gott, der allmächtige Schöpfer, Bewahrer und Erhalter aller Dinge. Und so heißt es in Sprüche, Kapitel 30, Vers 4, Sprüche, Kapitel 30, Vers 4, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Also ähnlich, wie wir es eben im Buch Hiob auch gelesen haben. Und dann kommt eine entscheidende Frage. Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Hier ist also von dem Schöpfer die Rede und dem Namen seines Sohnes. Und im Neuen Testament, da erfahren wir jetzt nicht nur den Namen des Sohnes Gottes, nämlich Jesus Christus, sondern darüber hinaus erfahren wir dort auch, dass eben jener, dieser Sohn Gottes, selber der Schöpfer ist und diese seine Schöpfung auch erhalten wird. So heißt es im Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 17. Dieser, und da geht es eben um den Sohn Gottes, um Jesus Christus, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles hat seinen Bestand in ihm. Diese Tatsache, liebe Geschwister, beruhigt mich ungemein. Einfach wissen zu dürfen, ja, wir sind nicht abhängig von irgendwelchen politischen Entscheidungen und irgendwelchen Ideologien. Nein, da ist jemand Mächtigeres und Größeres und Weiseres am Werk, auf den ich mich zu 100% verlassen kann. Und folglich mache ich mir auch nicht in die Hose, nur weil es mal 0,5 Grad wärmer wird oder jemand mit seinem Geländewagen an meiner Haustür vorbeidüst. Ich mache mir noch nicht einmal Sorgen um die Welt, zumal ich weiß, dass ich ja hier ohnehin keine bleibende Stadt habe und etwas viel, viel, viel Schöneres auf mich wartet. So wie es ja auch im Philipperbrief geschrieben steht, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Philipper Kapitel 3, Vers 20. Was mir jedoch Sorge bereitet, also so ganz sorglos bin ich dann auch wieder nicht, was mir jedoch Sorge bereitet, das ist der Mensch, der sich nämlich vermehrt von seinem Schöpfer lossagt und infolgedessen einem regelrechten Irrwahn verfallen ist. Ganz nach 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11, 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 11, und deshalb, es hat alles seinen Grund bei Gott, ja? Ursache, Wirkung. Und deshalb, nämlich aufgrund der Gottlosigkeit des Menschen, ja? Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, so dass sie der Lüge glauben. Ja, und wenn wir uns in die Welt umschauen, so habe ich den Eindruck, dass nicht wenige Menschen diesem Wahn verfallen sind. Plastiktüten beispielsweise, ne, sollen verboten werden oder sind mittlerweile sogar schon verboten, aber Abtreibungen sind erlaubt. Und das ist nur ein Beispiel für die Schizophrenie der Menschen. Aber kommen wir auf den Klimawandel zu sprechen. Und fragen wir uns, ja, ob es in der Vergangenheit nicht bereits einen gravierenden Klimawandel gab, von dem die Menschheit aber ganz offensichtlich gar nichts gelernt hat. Und so gehen wir mal an den Anfang der Schöpfung. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 31. Nachdem ja Gott mit seinem Sechstagewerk fertig war, da heißt es nämlich hier in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 31, das Sechstagewerk Gottes war vollendet, und dann spricht Gott, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut, genau. Es war nicht unvollständig, verbesserungswürdig, nicht ganz so perfekt, nicht so wie gedacht, nein, es war sehr gut. So, und wenn Gott sagt, dass alles sehr gut war, dann ist damit auch klar, dass er seine ganze Schöpfung auf die Ewigkeit ausgelegt ist, denn Gott hat ja nichts Vergängliches geschaffen. Denn etwas Vergängliches wäre nicht sehr gut. Und so heißt es auch folgerichtig dann im Buch Prediger, Prediger Kapitel 3, Vers 11, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, also auch hier wieder, es war alles sehr gut, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Also diesen Vergänglichkeitsprozess bis hin zum Tod, den gab es mit der ursprünglichen Schöpfung noch gar nicht. Aber mit dem Sündenfall und der damit einhergehenden Vertreibung aus dem Garten Eden kam es jetzt zu diesem ersten gravierenden Wandel hier auf unserem Planeten. Von klimatischen Veränderungen ist in diesem Zusammenhang zwar noch nicht die Rede, aber es kam zu einschneidenden Umwälzungen, deren Gründe jedoch nicht im erhöhten CO2-Ausstoß lagen, sondern in der Abkehr von Gott. Ganz nach Römer Kapitel 5, Vers 12. Römer Kapitel 5, Vers 12. Darum, auch hier wieder, Ursache und Wirkung, es hat eine Folge, es hat einen Grund. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil, jetzt kommt der Grund, weil sie alle gesündigt haben. Die Sünde war und ist das Grundübel unserer Welt. So, dass die Reinigung unserer Herzen wesentlich wichtiger ist als eine Reduzierung irgendwelcher Treibhausgase. Und so sagte auch schon Leo Tolstoi, alle wollen die Welt verändern, aber keiner sich selbst. Also mit dem Sündenfall, der Abkehr von Gott, nahm die irdische und körperliche Unversehrtheit ihr Ende und der Verfall bis hin zum Tod nahm Einzug. Und davon betroffen waren jetzt nicht nur die Lebenslänge des Menschen, sondern die Sterblichkeit aller Lebewesen, einschließlich der gesamten Schöpfung. So lautet es ja auch im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 20. Römer Kapitel 8, Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Wir leben augenblicklich in einer gefallenen Welt, verursacht durch den Menschen und bewirkt von Gott. Das ist das Prinzip von Ursache und Wirkung, ein Prinzip, das bis heute seine Gültigkeit besitzt. Und hätten die Menschen auch ursprünglich ewig leben können und auch ewig leben sollen, so beschränkte sich mit dem Sündenfall das irdische Lebensalter. Adam, der erste Mensch, wurde 930 Jahre alt. Methusalem, der älteste Mensch, der jemals auf Erden gelebt hat, wurde 969 Jahre alt und starb im Jahr der Sintflut. Jetzt ist natürlich klar, dass sich hier an dieser Stelle kein aufgeklärter Mensch, ne, das Grinsen im Gesicht verkneifen kann, da ja niemand an diese Altersangaben der Bibel glaubt. Selbst unsere Theologen und kirchlichen Würdenträger wollen das mittlerweile ja auch nur noch symbolisch verstanden wissen. Aber ich muss Ihnen heute ein Geständnis machen. Das ist mein persönliches Coming Out. Ich glaube diesen Altersangaben und ich nehme die Bibel noch bei Wort. Aber weiter hier im Text. Wir hatten festgestellt, dass die ganze Schöpfung auf Ewigkeit ausgelegt ist. Das heißt, ohne den Sündenfall hätte die Erde auf immer und ewig Bestand. Das Wort Weltuntergang würde es in unserem Sprachgebrauch gar nicht geben. Und der Mensch wäre unsterblich. Und so waren auch die klimatischen Bedingungen vor dem Sündenfall komplett andere als dann später nach der Sintflut und bis heute. So heißt es ja in 1. Mose Kapitel 1 im Zuge der Schöpfung, 1. Mose Kapitel 1 ab Vers 6. 1. Mose Kapitel 1 ab Vers 6. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Vor der Sintflut, da gab es doch gar keinen Regen. Und stattdessen lesen wir hier von einer Ausdehnung, die das Wasser unter der Ausdehnung, also unter dem Himmel, von dem Wasser über der Ausdehnung, also über dem Himmel, schied. Und das war ganz offensichtlich, ja, so etwas wie eine Dunstglocke oder Wasserdampfhülle, die jetzt auch für beste klimatische Voraussetzungen sorgte, sag mal, vergleichbar vielleicht einem Gewächshaus. Kurzum, mit der Schöpfung hatten wir es mit komplett anderen atmosphärischen Gegebenheiten zu tun, als das es heute der Fall ist. Und erst mit dem Sündenfall nahmen die Vergänglichkeit und der Tod Einzug in die gefallene Schöpfung. Und tatsächlich gibt uns auch nur die Bibel eine wirklich schlüssige Erklärung für die Vergänglichkeit des Lebens und dem Tod. Weder die Evolution noch die Wissenschaft als solches und auch nicht die Medizin können uns wirklich erklären, warum der Mensch altert und schließlich stirbt. Dass dem so ist, ja gut, das weiß man, aber man weiß nicht, warum das so ist. Es gibt ungefähr 300 Theorien über den Alterungsprozess. Aber warum die Zellen überhaupt altern und absterben, ist bis heute ein ungelöstes Rätsel. Und interessant ist, dass eine der gängigen Theorien besagt, dass die Zellen wie auf Ablauf programmiert sind. Aber wohlgemerkt, programmiert sind. Von wegen Zufall. Und letztendlich ist es tatsächlich so, dass ab einem gewissen Punkt ja so etwas wie ein Schalter umgelegt wurde, der jetzt das langsame Absterben der Zellen in Gang gesetzt hat. So, und wer an die Bibel und Gottes Schöpfungswerke glaubt, der weiß auch, wer den Schalter umgelegt hat und was der Grund dafür war. Ich erinnere an die gelesene Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 20. Was hatten wir da gelesen? Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, das heißt nicht ursprünglich, das war nicht immer so, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Eben durch den, der den Schalter umgelegt hat. Warum? Aufgrund der Sünde des Menschen. Die Wissenschaft hingegen jagt Hunderten von Theorien nach und hat immer noch keine abschließende und zufriedenstellende Antwort. Genauso wenig wie auf die Fragen nach dem Woher und dem Wohin des Menschen. Wir jedoch, ne? Wir wissen, woher wir kommen und wir wissen auch, wohin wir gehen. Ja, wir wissen, das Beste kommt erst noch. Und deswegen haben wir auch keine Angst. Keine Angst vor einem Klimawandel oder einem Weltuntergang, weil wir doch ganz andere Prioritäten haben und uns nach dem sehnen, was vor uns liegt. Und folglich dürfen wir genauso gelassen sein wie der Schiffspassagier, der, nachdem alle in Panik gerieten und riefen, wir sinken, wir sinken, wir sinken, ganz gelassen antwortete, na und, das ist doch nicht mein Schiff. Die Welt aber, sie klammert sich wie verzweifelt an dieses Schiff. Sie klammert sich an alles Irdische. Warum? Weil sie keine Alternative hat. Weil sie keine Perspektive hat. Man ist nicht himmlisch gesinnt, sondern irdisch. Und deswegen setzt man eben alle Kraft darin, ja, das Klima zu schützen, Organe zu spenden, den Mars zu besiedeln, sich einfrieren zu lassen oder was auch immer. Und bei alledem wird der unausweichliche Tod ausgeklammert und die Frage nach dem Jenseits verdrängt. Wer spricht noch über die Hölle? Und da frage ich mich, was ist eigentlich schlimmer? Was ist folgereicher? Einen Klimawandel zu hinterfragen oder das Jenseits zu verdrängen? Also, der Sündenfall war verbunden mit gravierenden Veränderungen, die auch Menschen verursacht waren, aber eben nicht durch Klimasünden, sondern durch Vergehungen gegen Gott. Die Abkehr von Gott war die Ursache und Gott war es letztendlich, der diese weltumfassende Umwandlung herbeiführte, als logische Schlussfolgerung, dass Gott keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Und dieses Prinzip zwischen Ursache und Wirkung wird seinen Bestand haben bis zur neuen Schöpfung. Aber dazu später mehr. Gehen wir einen Schritt weiter. Nach dem Sündenfall und der Vertreibung aus dem Garten Eden war das menschliche Trachten abgrundtief böse und gottverachtend. Und so heißt es in Kapitel 6 hier aus dem ersten Buch Mose. Kapitel 6, die Verse 11 bis 13. 1. Mose 6, die Verse 11 bis 13. Aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Und im Zuge dieser Ursache, nämlich der abermaligen Abkehr von Gott, da beschloss Gott einen Klimawandel, den selbst Greta Thunberg die Sprache verschlagen ließe, wenn sie denn an die Bibel glauben würde, die Bibel lesen und ernst nehmen würde. Der Sündenfall sollte der Beginn der größten Katastrophe seit Menschengedenken sein und die Ursache für einen Klimawandel eben infolge der Sintflut, dem kein Mensch etwas entgegenzusetzen hatte. Also auch hier lag die Ursache im Menschen und dessen Gottlosigkeit. Und wiederum ist es Gott, der diesen gravierenden Wandel in Gang setzt. Wie gehabt, Ursache und Wirkung. Und so heißt es dann hier in 1. Mose Kapitel 6 in Vers 17, 1. Mose 6 Vers 17, denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. So, und mit und nach der Sintflut haben sich jetzt nicht nur die Verhältnisse auf Erden, sondern auch die klimatischen Bedingungen im Gesamten natürlich massiv verändert. Denn die Wasser, die Gott bei der Schöpfung in der Erde und im Himmel gebunden hatte, die wurden nun auf die Erde losgelassen. Das heißt, das Gewächshaus ist zerbrochen. Und so heißt es in 1. Mose Kapitel 7, die Verse 11 und 12. 1. Mose Kapitel 7, Vers 11, Vers 12. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des zweiten Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf. Das war das Wasser, was unter der Ausdehnung gebunden war. Und die Fenster des Himmels, das Wasser, was über der Ausdehnung gebunden war, und die Fenster des Himmels öffneten sich. Und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. Und wohlgemerkt, es regnete nicht nur von oben, sondern auch von unten. Und dann noch die Verse 21 bis 23, auch hier aus 1. Mose Kapitel 7, die Verse 21 bis 23, da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, von Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Alles wurde von der Erde vertilgt. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und mit Wegfall dieser Wasserdampfhülle, ja, beziehungsweise der Öffnung der Quellen der Tiefe und den Fenstern des Himmels, hat sich das ganze Klima logischerweise kolossal gewandelt. Und zwar in einem Ausmaß, wie man es sich nicht ansatzweise vorstellen kann. Und dieser Klimawandel, der hat auch das Lebensalter aller Lebewesen radikal gesenkt. Vielleicht kann man da auch das Aussterben vieler Tiere, wie auch das der Dinosaurier, dahingehend dann auch einordnen. Und so sehen wir auch, wie nach der Sintflut ja das Lebensalter auch stetig nach unten ging. Noah wurde noch 950 Jahre alt. Sem, ein Sohn Noahs, immerhin noch 600 Jahre. Terach, der Vater Abrahams, nur noch 205 Jahre. Und Abraham gar nur 175 Jahre. Und so ging die Lebenserwartung ständig hinunter, bis hin zu meinem Opa, der wurde nur 70. Und so heißt es auch im Psalm Kapitel 90, Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Mit anderen Worten, unsere Jahre fliegen dahin. Ob wir jetzt 70 werden, 80 werden, 100 werden, ja, vielleicht auch 120 Jahre alt werden mögen, aber alles ist der Vergänglichkeit unterworfen. Der Schalter wurde umgelegt. Und ausschlaggebend dafür war und ist der Sündenfall und nicht der Klimawandel. Der Klimawandel war lediglich das Ergebnis. Aber die Ursache war die Sünde und das wird sich am Ende der Zeit wiederholen, wie wir es nachher noch sehen werden. Kommen wir somit auf die Zeit nach der Sintflut zu sprechen, die ja praktisch bis heute anhält und auch anhalten wird, bis Gott selbst dem ein Ende setzt. Unmittelbar nach der Sintflut, da gab Gott dem Noah ein höchst interessantes Versprechen. 1. Mose, Kapitel 8, ab Vers 21b und dann Vers 22. Auch will ich künftig nicht mehr alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe, nämlich im Zuge der Sintflut. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Das ist doch mal eine Zusage. So, und das heißt ja jetzt nicht, dass es keine lokalen Missernten und Hungersnöte, Überschwemmungen und Sturmfluten mehr geben würde. Nein, das nicht. Aber es wird keine weltumfassende, keine globale Katastrophe geben, wie es mit der Sintflut noch der Fall war. Und Gott selbst wird dafür sorgen, dass der Kreislauf der Natur fortbestehen wird und wir alljährlich Erntedank feiern dürfen. So, und wer der Erhalter dieser Schöpfung ist, nun, das haben wir ja bereits dem Kolosserbrief entnehmen dürfen, kein geringerer als Jesus Christus selbst. Denn alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und alles hat seinen Bestand in ihm. Also, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht werden sich abwechseln, solange die Erde besteht und Gott zum großen Finale bläst. Betrachten wir aber zunächst, ja, wessen Geist dieses ganze Gerede um das Klima entspringt. Und dazu gehen wir in den Römerbrief. Römer Kapitel 1. Eigentlich müssten wir das ganze Kapitel lesen, aber das machen wir natürlich jetzt nicht. Römer Kapitel 1, einfach ein paar Verse daraus, Römer 1, die Verse 18 bis 22. Römer 1, die Verse 18 bis 22. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und dann noch Vers 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. In diesem Abschnitt, da geht es ja hauptsächlich um die Entehrung Gottes, ja? In welcher man dem von Gott Geschaffenen mehr Ehre erweist als dem Schöpfer selbst. Und tatsächlich hat man ja auch den Eindruck, dass gegenwärtig der Klimaschutz, ne, die neue Religion ist und Klimaaktivisten die neuen Heilsbringer. Und dass man diesem Irrwahn unterliegt und entgegen jedweden gesunden Menschenverstand selbst den dümmsten Vorstellungen Gehör schenkt, das liegt im Unglauben begründet. Wir hatten es ja bereits gelesen, dass Gott den Menschen die Kraft des Irrwahns senden wird als Folge deren beharrlichen Unglaubens. In dem Moment, wo man Gott leugnet und dem einzig wahren und allmächtigen Schöpfer den Rücken kehrt, lässt Gott diesen Menschen in ihrem Wahn freien Lauf. Und so kann man wirklich sagen, ja, Sünde macht dumm. Und das erklärt auch, warum sie mit diesen Leuten gar nicht mehr vernünftig reden können und diese auch keine andere Meinung stehen lassen. Und wir müssen hier sehr wohl zwischen Umweltschutz und Klimaschutz unterscheiden. Das ist nämlich nicht das Gleiche. Gegen Umwelt- und Naturschutz habe ich ja überhaupt gar nichts einzuwenden. Aber das, was heute betrieben wird, das hat mit Umweltschutz gar nichts mehr zu tun. Ganz im Gegenteil, ohne da auf Details eingehen zu können, wird ja sogar im Namen des Klimaschutzes die Natur geschädigt. Und deswegen spricht man auch gar nicht mehr so sehr von Umweltschutz, als vielmehr von Klimaschutz, dem alles untergeordnet werden muss. Aber genau das, liebe Geschwister, ist dummes Zeug. Die Natur kann man schützen, ungeborenes Leben im Übrigen auch. Und ein jeder kann auch seinen Teil dazu beitragen. Und gerade auch wir Christen, wir wissen ja auch um die Verantwortung, ja? Mit der uns anvertrauten Schöpfung umzugehen. Aber vor was? Vor was kann man eigentlich ein Klima schützen? Kommt als nächstes noch der Versuch, die Sonne zu schützen? Oder die Milchstraße? Die Ringe des Saturns oder das Muster einer Schneeflocke? Der Begriff Klimaschutz ist dahingehend ein künstliches Konstrukt, ohne Sinn und auch ohne jede Notwendigkeit. Hieß es früher einfach, das Wetter spielt verrückt, so spricht man heute vom Klimawandel, ne? Und es ist der Mensch, der verrückt spielt. Wobei nur mal nebenbei befragt, wer oder was ist eigentlich der Maßstab, um zu beurteilen, was ein normales und schützenswertes Klima ist und was nicht. Schwankende Temperaturen hat es schon immer gegeben. Und dass es nach kälteren Phasen wieder wärmer wird, das ist nicht nur normal, sondern sogar wünschenswert. Wäre dem nicht so, dann wären für die selbsternannten Klimaschützer die Menschen auch noch für die Eiszeit verantwortlich. Und im Übrigen sprechen bereits einige Wissenschaftler davon, dass gemäß der dokumentierten Klimazyklen alsbald mit einer erheblichen Abkühlung zu rechnen ist, und zwar völlig unabhängig irgendwelcher von Menschen getroffener Maßnahmen. Und im Jahre 2004, also vor knapp über 20 Jahren, da warnten einige Wissenschaftler, dass eben infolge des Klimawandels in Großbritannien spätestens im Jahre 2020 sibirische Temperaturen herrschen werden. Da warten die Briten immer noch drauf, ja? Aber vielleicht haben die damit auch den Brexit gemeint. Wie dem auch sei, jedenfalls wird Ihnen jeder seriöse Wissenschaftler bestätigen müssen, dass man keine zuverlässigen Prognosen stellen kann und niemand wirklich weiß, ob die Reduktion der Emissionen, ob um 10%, ob um 30%, ob um 100% überhaupt einen Einfluss auf die Erdtemperaturen haben. Kurzum, ob Sie an einen von Menschen verursachten Klimawandel glauben oder nicht, das sei ja einem jedem selbst überlassen. Beweise für einen solchen gibt es keine. So, dass es sich wie bei der Evolutionstheorie auch um einen Glauben, um Vermutungen, um Thesen handelt, ja letztendlich sogar um eine Ideologie, in welcher kein Widerspruch geduldet wird. Ja, und fragen wir uns darüber hinaus, was ist eigentlich schlimmer, dass man einen durch Menschen verursachten Klimawandel leugnet oder dass man Gott leugnet? Also Gott zu leugnen gehört ja mittlerweile zum guten Ton. Den Klimawandel zu leugnen grenzt dagegen an Blasphemie. Und allein daran ersehen wir doch auch schon, mit wem wir es bei diesen Klimafanatikern zu tun haben und welcher Geist diese antreibt. Es geht nämlich gar nicht nur um die Rettung der Welt, es geht um viel mehr. Es geht um die Verdrängung von Gott. Man will Gott loswerden. Man will Gott aus seinem Leben verdrängen. Man will sich keinem Gott gegenüber verantworten. Man will selber bestimmen, wann man stirbt und wie man stirbt. Man will selber bestimmen, ob man ein Kind austrägt. Ja, mittlerweile will man ja sogar schon sein Geschlecht selber bestimmen. Letztendlich will man nicht nur Gott spielen, sondern Gott sein. Und da stören Menschen wie Sie und ich, die noch an Gottes wunderbares und einzigartiges Schöpfungswerk glauben und sich seiner Herrschaft unterstellen. Da stören solche Lieder, die wir eben gesungen haben. Und da stören bekennende Christen, ja, diesen selbsternannten Göttern steht die Zornesröte im Gesicht, wenn wir solche Lieder singen und wenn wir beispielsweise Psalm 19 zitieren, wo geschrieben steht, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Aber kommen wir auf das Eigentliche zurück. Wir hatten gesagt, dass Gott dem Noah ja das Versprechen gab, dass die Welt nicht erneut durch eine Sintflut vernichtet werden wird. Aber an anderen Stellen spricht Gott ja sehr wohl davon, dass die Zeit naht, wo er erneut den Schalter umlegen wird, um mit seinem Heilsplan zum Ziel zu kommen. Und damit wird auch die ursprüngliche Schöpfung, die ja auf Ewigkeit ausgelegt ist, wiederhergestellt. Und so heißt es beim Propheten Jesaja in Kapitel 65, Jesaja Kapitel 65, Vers 17, Vers 18, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Aber schauen wir uns noch an, was eben noch zuvor, bevor es zu einem neuen Himmel und neue Erde kommt, zuvor hier über die alte Erde hereinbrechen wird, bevor Gott alles neu macht. Zum einen sprach der Herr Jesus ja selber in seiner Endzeitrede davon, dass seiner Wiederkunft schreckliche Ereignisse vorangehen werden. Und so heißt es in Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Matthäus Kapitel 24, Vers 29. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden. Kein Licht. Die Temperaturen werden ganz schön in den Keller gehen. Ja? Die Sonne wird verfinstert werden. Und der Mond wird seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen. und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und so spricht die Bibel von einer großen Trübsal, die der Wiederkunft unseres Herrn Jesus vorangehen wird. Und das, liebe Geschwister, das wird wahrlich eine Zeit der Katastrophen werden, eine Zeit, die mit nichts jemals Dagewesenen verglichen werden kann. Und so heißt es beispielsweise in der Offenbarung in Kapitel 6. Gehen wir in die Offenbarung. Kapitel 6, da wird ja diese Zeit der Drangsal, der großen Trübsal ja beschrieben. Und da heißt es zum Beispiel, nur Auszüge, Offenbarung Kapitel 6, die Verse 12 bis 14. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack. Na, identisch, die Sonne wird verfinstert werden. Die Sonne wurde oder wird schwarz wie ein härener Sack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Ja, wir können hier auch von einer Kontinentalverschiebung ausgehen. Kapitel 7, Vers 1. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Physikalisch, von den Naturgesetzen her, gar nicht möglich. Auf der Erde hat es immer irgendwo Wind. Warum? Weil die Erde ja nicht stillsteht, ne? Allein durch die Rotationsbewegung die Erde dreht sich ja, hat es irgendwo irgendwie immer Wind. Das geht gar nicht. Mit anderen Worten, Gott setzt die Naturkräfte, die Naturgesetze außer Kraft. Wie es hier geschrieben steht, die vier Engel der vier Enden der Erde, ob im Süden, ob im Norden, ob im Westen, ob im Osten, die Erde wird quasi wie stillgelegt werden, dass kein Wind, noch nicht einmal ein kleiner, zarter Hauch von Wind über die Erde wehen wird. Und dann noch Kapitel 16 aus der Offenbarung, die Verse 8 und 9. Offenbarung 16, Vers 8, Vers 9. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Zuvor wurde die Sonne verfinstert, auf gut Deutsch gesagt, es wird arschkalt auf der Welt, entschuldigt, ja, aber. Und hier genau das Gegenteil. Und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden versengt von großer Hitze. Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. So, und für das, was hier beschrieben wird, und das war ja nur eine ganz kleine Auswahl, ist das Wort Klimawandel geradezu eine Verniedlichung. Und was ist der Grund? Was ist die Ursache dieser umwälzenden Ereignisse, die das ganze Universum in Mitleidenschaft ziehen werden und die keiner wird aufhalten können? Die Tatsache, dass ich mit Öl heize, Diesel tanke, zu viel Fleisch esse, zu heftig ausatme? Nein, an der Ursache hat sich seit der Schaffung der Welt nichts geändert. Es ist die Sünde. Es ist die Sünde des Menschen. Es ist der Hochmut des Menschen. Es ist die Abkehr von Gott, die die Menschen ihrem Verderben unaufhaltsam entgegenlaufen lassen. Zumal, wie wir es hier gelesen haben, die Menschen trotz allem nicht Buße tun und Gott die Ehre verweigern. Ja, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Und ganz offensichtlich hat der Mensch weder vom Sündenfall noch von der Sintflut irgendetwas gelernt. Und diejenigen, die heutzutage vorgeben, die Welt retten zu können, sind doch gar nicht die Lösung des Problems, sondern vielmehr sogar die Ursache. Gerade die Vergötzung des Klimas und die Anbetung der Natur und Umwelt werden die Himmel und die Erde, ja das gesamte Universum, aus den Fugen geraten lassen. Und daran wird auch der grünste aller Grüne nichts ändern können. Das Einzige, was der Mensch ändern kann und auch dringend ändern sollte, das ist seine Stellung vor Gott. Und anstatt zu versuchen, das Klima zu schützen und die Welt zu retten, sollte jeder Mensch zu Gott fliehen, Buße tun und sich retten lassen. Ganz nach dem Ausruf des Herrn Jesus, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Markus Kapitel 1, Vers 15. Aber gehen wir zum Abschluss. Ich komme zum Schluss. Aber gehen wir zum Abschluss noch einen Schritt weiter. Nach diesen schrecklichen Begebenheiten während der großen Trübsal, der Milliarden von Menschen zum Opfer fallen werden, wird es eine Zeit der Ruhe und des Friedens geben, verbunden mit der Wiederkunft des Herrn Jesus in Kraft und Herrlichkeit, das sogenannte tausendjährige Reich. Und in dieser Zeit werden die Menschen auch wieder ein vorsintflutliches Alter erreichen. Denn so heißt es in Jesaja Kapitel 65, Vers 20, es soll da nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und nach diesem tausendjährigen Friedensreich hier auf Erden kommt es schließlich zu einer komplett neuen Schöpfung, in der die einstigen paradiesischen Verhältnisse wiederhergestellt werden und die Sünde endgültig vertilgt werden wird. Und so heißt es im zweiten Buch Petrus, 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Und wer hätte sich vor Jahren unter diesen Worten überhaupt etwas vorstellen können? Die Himmel werden mit Krachen vergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Also der Petrusbrief, der wurde im ersten Jahrhundert nach Christus geschrieben. Aber das, was hier ausgesagt wird, das ist doch erst im Atomzeitalter wirklich vorstellbar. Und wenn das darüber hinaus lautet vom Tag des Herrn die Rede ist, ne? Es wird aber der Tag des Herrn kommen, an dem die Himmel vergehen werden, dann wird wiederum deutlich, dass das ganze Weltall durch Gottes Willen in Funktion gehalten wird. Aber wenn Gott seine Schöpfer- und Erhalterkraft zurückzieht, und zwar aufgrund der Gottlosigkeit des Menschen, werden alle kosmischen Ordnungen ins Chaos stürzen. Und somit liegt die Rettung der Welt nicht in den Händen der Menschen, sondern die Rettung der Menschen liegt in den Händen Gottes. Und die rettende Hand Gottes ist sein Erlösungswerk von Golgatha. In Jesus Christus streckt Gott seine Hände aus, um die zu sich zu rufen, die im Glauben Gottes Gnade in Anspruch nehmen. Denn die Zerstörung der jetzigen Welt ist ja nicht das Ende, sondern Gottes Neuanfang mit denen, die sich in und durch Jesus Christus haben retten lassen. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und somit stelle ich fest, dass es mit bzw. nach der Wiederkunft des Herrn Jesus, ja, es in dem Sinne tatsächlich zu einem Klimawandel kommen wird, in welcher der ursprünglich paradiesische Zustand wiederhergestellt werden wird. Und auf diesen Klimawandel freue ich mich. Ja, wer in Jesus Christus seinen Heiland gefunden hat, beziehungsweise sich von Gott hat finden lassen, der braucht sich wahrlich vor keinem Klimawandel fürchten, weder vor einem gegenwärtigen noch vor einem zukünftigen. Denn wir dürfen gewiss sein, Gott ist bei uns. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Und dieses Ende der Welt ist zugleich der Beginn für das ewige Leben in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und so schließe ich mit einigen Versen aus Offenbarung Kapitel 21. Offenbarung Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und dann die Verse 3 bis 5. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dem Herrn sei es gedankt. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus können wir wirklich nur ja vor lauter Ehrfurcht auf die Knie gehen und immer wieder nur sagen, Lob und Dank, Lob und Dank. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, für diesen Heils- und Erlösungsweg. Wir danken dir, dass du uns herausgerissen hast aus dieser Finsternis der Welt, dass du uns teuer erkauft hast mit deinem Blut von Golgatha und dass wir nun in dir bereits dieses ewige Leben haben. Ja, diese Gewissheit, dass du bei uns bist jeden Tag, dass du uns durchträgst und dass du mit einem jeden von uns aus deiner Gemeinde zum Ziel kommst. Und dafür preisen wir deinen Namen. Dafür loben wir dich und dafür danken wir dir. Hab Lob und Dank. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.